ich den Predigttext für heute verlesen. Es ist der 6. Sonntag nach Trinitatis und er steht im 1. Petrus im 2. Kapitel. Und da steht geschrieben, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift in Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid, wie geschrieben steht in Hosea 2. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein Predigtwort. Da könnten wir ein ganzes Gemeindewochenende mit bestücken. So viel geistliches Fundament liegt in diesen Worten. Und ich möchte einen Zentralpunkt herausgreifen aus diesem Predigtwort. Und zwar das der königlichen Priesterschaft. Denn Gott ist dabei, wiederherzustellen in seinen Gemeinden, wie klein sie auch immer sein mögen, Gott stellt wieder her. Und eines dieses besonderen Punktes in dem ganzen Wiederherstellungsprozess, das ist die Wiederherstellung und das Bewusstmachen unserer Stellung vor Gott, nämlich königliche Priesterschaft zu sein. Von daher passt es auch wunderbar, dieses Wort aus dem Wochenspruch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das beinhaltet und sagt mit anderen Worten, was Gott auch in diesem ersten Petrusbrief schreibt, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und die Berufung hängt genau daran, nehmen wir sie an? Und wenn wir sie annehmen, dann sind wir auserwählt durch den Heiligen Geist Gottes, alles, was sich uns entgegenstellt, zu überwinden. Das meint unter anderem auch Auserwählung. Aber um das alles ein Stück sichtbar zu machen, möchte ich an einer anderen Stelle im Evangelium beginnen. Und zwar in Matthäus 22. Und zwar die Geschichte mit der Einladung zur königlichen Hochzeit. Die Knechte des Königs wurden ausgesandt, um zur Hochzeit einzuladen. Aber die geladenen Gäste hatten scheinbar wichtige Dinge zu tun. Und deshalb sandte der König ein zweites Mal seine Knechte aus, dieses Mal, dass sie an die Hecken und Zäune gehen sollten und einladen, wen sie finden, gute und böse. Egal, auf dass die Tische voll werden. Und dann wurden die Tische voll. Die Menschen sind nur so geströmt zum Hochzeitsmahl des Königs. Und der König ging, die Gäste anzusehen. Und einer unter diesen Gästen hatte kein königliches Gewand an. Und da sprach der König zu ihm: Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und da rief der König seine Diener und ließ den Menschen Hände und Füße binden und in die Finsternis hinauswerfen. Ich habe über dieses Wort im Laufe der Jahre immer wieder nachdenken müssen. Warum hatte der Hochzeitsgast kein Hochzeitsgewand an? Denn das Hochzeitsgewand wurde ja auch gestellt von dem, der einlud. Man musste gar nicht Geld sparen, um ein Hochzeitsgewand zu bekommen. Nein, dieses königliche Hochzeitsgewand bekam man. Warum also hatte der Mensch dieses Hochzeitsgewand nicht? Und was ist das Hochzeitsgewand? Wo finde ich es? Denn wie die Geschichte zeigt, ob jemand ein Hochzeitsgewand anhat, entscheidet im letzten Grunde alles. Es entscheidet darüber, ob er am großen Hochzeitsmahl Jesu mit seiner Braut teilnehmen kann oder nicht. Was also sind die Hochzeitskleider und wie bekommen wir sie? In der Offenbarung 19, Vers 8 lesen wir dazu, was es mit dem Hochzeitsgewand auf sich hat und woraus es besteht. Da heißt es: Es sind Kleider aus reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Kleider sind aus reinem Leinen und das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Da war also ein Mensch in dieser Hochzeitsgesellschaft, der hatte nicht die Kleider der Gerechtigkeit an. Da kommen wir dann später dazu. Wie empfangen wir nun diese Kleider der Gerechtigkeit? Klar ist, dass wir sie uns nicht selber nehmen können oder machen können. Sie werden uns gegeben, aber wie und wodurch? Unser Predigtwort beschreibt es uns als einen Lernprozess in drei Schritten. Als erstes legt alle Selbstgerechtigkeit, alle Schlechtigkeit, eine Unehrlichkeit, Heuchelei, Neid und übles Geschwätz ab. Also alle üble Nachrede gegenüber unseren Geschwistern im Herrn. Das ist der allererste Schritt. Zweitens, tut, was kleine Kinder tun. Sie geben keine Ruhe, bis sie reine Muttermilch bekommen. Und so sollen auch wir nach der reinen Milch Gottes uns ausstrecken. Ich meine jetzt nicht in der heutigen Zeit den Prozess, dass nicht jede Frau stillen kann und dass es also eine Ersatzmuttermilch gibt. Das meine ich jetzt nicht und ich bitte auch, dass sich da niemand ein schlechtes Gewissen macht, wenn er nicht stillen konnte. Ich konnte es auch nicht. Es geht hier um den Umstand, was Gott mit dieser Muttermilch eigentlich zeigen will. Und ob jetzt die Ersatzmilch oder die reine Muttermilch, kleine Kinder brauchen die wirklich aufbauende, kräftigende Milch. Sie können nicht von Wasser oder Saft leben. Und als dritter Lebensprozesspunkt ist: Werdet so stark an eurem inneren Menschen, dass ihr für das Reich Gottes erwachsen genug seid und euch keine widergöttlichen Strömungen oder Anfechtungen aus der Bahn werfen können. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel will ein Licht aufleuchten lassen. Nämlich, dass sich die Tugenden Gottes, die Charaktereigenschaften Gottes in uns widerspiegeln und in unserem Leben, durch unser Leben widerspiegeln. Und der Friede Gottes und seine Größe und seine Liebe jeden Feind überwältigt. Warum ist das so wichtig? Warum? Weil Gott sein Volk, bestehend aus Juden und Christen, zum königlichen Priestertum bestimmt hat. Was bedeutet es für uns, zum königlichen Priestertum Gottes zu gehören? Wir beleuchten schnell das Alte Testament. Von daher hatte Gott zu der Zeit vor dem Gesetz das Haupt jeder Familie, also den Mann, auch gleichzeitig zum Priester über die Familie gesetzt. Können wir im 1. Mose 8 lesen. Als dann das Gesetz vorbereitet wurde, lautete die Verheißung für Israels unter der Bedingung des vollkommenen Gehorsams, dass Israel für Gott ein Königreich von Priestern sein sollte. Im 2. Mose 19. Aber da Israel ungehorsam lebte, beschränkte Gott das priesterliche Amt auf die Familie Aarons und ernannte zudem noch den Stamm Levi, um Israel zu dienen. Und wir, durch unseren Glauben an Jesus Christus, den einen hohen Priester in Ewigkeit, wir, die wir im Zeitalter der Gemeinde Jesu leben, wir alle an Christus Gläubige, sind ohne Bedingung als ein königliches Priestertum von Gott gesetzt. Unter anderem in Offenbarung 1,6. Das neutestamentliche Priestertum ist von daher ein Geburtsrecht, so wie im Alten Testament jeder männliche Nachkomme Aarons für das Priestertum geboren wurde, entsprechend Hebräer 5,1. Das höchste Vorrecht, und das ist ganz, ganz wichtig, das höchste Vorrecht eines Priesters war und ist der direkte Zugang zu Gott. Das ist elementar. Das höchste Vorrecht eines Priesters des allerhöchsten Gottes ist der direkte Zugang zu Gott. Wir sind durch den Gehorsam Jesu Christi aus Liebe freigemacht. Wir Gläubigen stehen dadurch, dass zum Zeitpunkt des Todes Jesu Christi der Vorhang zerrissen worden ist von Gott und der Weg frei wurde in das Allerheiligste, stehen wir nun, die wir an Jesus Christus als den Hohenpriester und unseren Heiland und Erlöser glauben, stehen wir nun vor dem Angesicht Gottes im Allerheiligsten. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, ein Leben lang. Wir stehen in der Gegenwart unseres Gottes. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, was wir denken, was wir reden und was wir tun. Alles geschieht in der Gegenwart unseres allerheiligsten Gottes. Und das genau ist der Ausgangspunkt, von dem aus Petrus dem Gottesvolk der damaligen Zeit und uns Christen heute im Predigtwort sagt: Legt von euch ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Das ist der erste Schritt. Solange wir diese Dinge in unserem Herzen haben, sind wir zwar immer in der beständigen Gegenwart des allerhöchsten Gottes, aber wir nehmen ihn nicht wahr, weil Sünde uns in der Gotteswahrnehmung blockiert. Viele, viele Christen sagen, ich höre Gottes Stimme nicht, ich merke nichts von ihm, von seiner Gegenwart. Legen wir zuallererst ab, was uns trennt von Gott. Und wie kann das geschehen, wo wir doch diese Eigenheiten eher bei unserem Nachbarn entdecken und weniger bei uns? Das Wort Gottes zeigt uns, wie in allen anderen Alltagsbelangen auch, Hilfestellungen auf. Das ist ja das Schöne. Das Wort Gottes ist ein Handbuch fürs Leben, für das reale, tägliche Leben. Und das Wort Gottes sagt uns: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das ist wunderbar. Das ist hervorragend. Das ist die Sache. Aber nicht Gott zieht uns den Balken aus dem Auge, die Sünde, die uns umstrickt und durchzieht. Nein, wir müssen es tun. Und um dies tun zu können, müssen wir wissen, wie die Balken heißen, die wir in den Augen haben. Und worüber wir bei Gott Buße tun sollen. Fragen wir also unseren Herrn, was sind meine Balken in meinen Augen? Durch aufrichtige Buße entfernt dann der Heilige Geist die Balken aus unseren Augen und wir werden mehr und mehr befähigt, so zu sehen, wie Gott sieht. Wir werden die Wahrheit Gottes finden und sie wird uns mehr und mehr frei machen von den weltlichen, widergöttlichen Systemen. Unsere Augen müssen rein sein. Denn was und wie wir mit ihnen sehen, das beschmutzt ja sonst unser Herz mit Sünde. Und dann kommen entsprechende Reden aus unserem Mund, denn alles, was wir mit den Augen in uns aufnehmen, ob durch Lesen oder durch Betrachten, ist entweder zur Ehre Gottes oder zur Ehre Widersachers. Alles in unserem Charakter, in unserer Charakterschulung, nimmt seinen Anfang in den Augen. Wir wissen ja, und Eva sah, dass von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gut zu essen war. Durch das Sehen werden Begierden geweckt jeder Art. Doch das Wort Gottes sagt, besser gesagt, Jesus selber sagt es, nur wer reinen Herzens ist, der wird Gott schauen. Und geistliche Priester sollen Gott schauen. Dazu sind sie berufen. Und auserwählt. Und vorherbestimmt, wie es in Epheser 1 heißt. Zum herrlichen Lobpreis Gottes. Das ist dieses Priestertum aller Gläubigen. Wir sollen in Einheit mit Gott gelangen. Sollen Herzensumgang mit dem Allmächtigen haben. So wie Jesus es in Johannes 17 beschreibt. Und je tiefer meine Herzensbeziehung zu Jesus wächst, umso bewusster wird mir, dass ich in beständiger Gegenwart Gottes lebe. Das heißt aber, ohne Herzensbeziehung erkenne ich die Gegenwart Gottes nicht. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Buße ist deshalb immer der erste Schritt. Und es ist auch wichtig, es nicht hinauszuschieben, sondern wenn wir die Erkenntnis haben, sofort in das Gebet gehen und Gott bestürmen und um Vergebung bitten. Denn wir sollen ein reines Herz haben, weil wir Gott schauen sollen. Das ist unser Auftrag. Ohne ein reines Herz werden wir zugrunde gehen, geistlich verhungern. Weil wir überhaupt nicht die Notwendigkeit erkennen können, dass wir uns geistlich ausschließlich aus dem Wort Gottes ernähren können. Alle andere Speise ist für den Leib. Es kommt aber im Leben von Christen noch viel mehr auf die rechte, regelmäßige geistliche Nahrung an. Nur durch genügend tägliche geistliche Nahrung werden wir befähigt, die Herausforderungen Widersachers abzuwehren. Wir erinnern uns, als Jesus in der Wüste war, da war und der Widersacher kam, um ihn zu prüfen, da litt er körperlich Hunger, weil er ja 40 Tage gefastet hatte. Aber sein Geist war vollständig gesättigt aus der Nähe Gottes des Vaters und durchtränkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus war stark an seinem inneren Menschen voll Heiligen Geistes. Gefüllt sein mit dem dreieinigen Gott durch das lebendige Wort in uns, das macht uns geistlich satt. Satt an Liebe, satt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, satt an Wissen, wer wir in Christus sind. Erstens, wir sind, so sieht Gott uns eigentlich, die königliche Priesterschaft des allerhöchsten Gottes. Und wir sind ausgerüstet mit allen Befähigungen des Heiligen Geistes, dorthin zu gelangen. Es liegt aber an uns, den Heiligen Geist zu bitten, diese Befähigung, diese Gaben hervorzubringen. Ich habe immer so ein Bild vor Augen. Ich habe eine kleine Enkeltochter, unsere Jüngste. Und wenn ich an sie denke, dann habe ich automatisch dieses Momentbild vor Augen, was immer wieder kommt, wenn wir da sind. Dann ruft sie plötzlich, Mami, Busi trinken, Mami, Busi trinken. Und wenn die Mami das dann nicht gleich, dem nicht gleich nachkommt, dann wird sie sehr aufdringlich, Mami, Busi trinken. Es wird richtig leidend. Sie ist schon in dem Alter, wo sie eigentlich Saft und Wasser trinken könnte oder auch andere Milch. Aber sie möchte eigentlich mit diesem Busi trinken, mit dieser Muttermilch, diesen intensiven Kontakt haben mit der Mutter. Diesen intensiven, kräftigenden, sicherheitsspendenden Kontakt. Und genau das passiert, wenn wir uns auf diese reine Milch des Wortes Gottes einlassen. Exakt das passiert. Wir bekommen eine ganz tiefe Mutterbindung, weil Gott, der Vater, weiß, was wir bedürfen. Wir bekommen diese ganz intensive Vater-Herz-Liebesbeziehung in uns hineingelegt, mit dem Wort Gottes, so und ja, damit diese Sicherheit. Wir sind geborgen in Christus und nichts kann uns aus seiner Liebe herausreißen. Das ist dieses Urwissen der Geborgenheit in Gott, so wie so ein ganz kleines Kind eigentlich nach diesem Urgefühl der absoluten Geborgenheit bei Mutter. Das erwartet, wenn es diese Muttermilch in sich aufnimmt. Und wenn man ein Kind stillt mit der Flasche, dann drückt man es auch an sein Herz. Dann ist auch dieser intensive Blickkontakt Mutter-Kind gegeben. Und das passiert genau, wenn wir mit dem Wort Gottes uns jeden Tag füllen. Dann erheben sich unsere geistlichen Augen automatisch zu unserem Vater im Himmel. Das ist der Blickkontakt. Er nimmt uns in die Arme und wir schauen uns geistlich gesehen in die Augen. Und dann werden unsere Augen immer klarer. Das ist so elementar. Und Gott möchte das jetzt wiederherstellen. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, welch große Treue und Vertrauen Gott in uns hineinlegt, in sein Volk. Weil Gott möchte, dass wir als Priester, wir sind ja zu Ebenbildern Gottes geschaffen, heilig sind und Gott heilige geistliche Opfer bringen. Ein geistlicher Priester bringt in der Ausübung seines Amtes ein besonderes Ganzopfer für den Herrn. Er bringt vor Gott sein eigenes lebendiges Leben als Ganzopfer. Ich gebe mich Gott ganz hin, ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Paulus benennt es so, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das genau sind die Charakterzüge, die Charaktereigenschaften Gottes, von denen ich eingangs sprach. Die anderen Menschen sollen sie an uns erleben. Das braucht Zeit für den Herrn, dass er an uns handeln kann. Ein so ein Zeitpunkt ist der Sabbat des Herrn. Da kommt es nicht in erster Linie darauf an, dass wir den Samstag auserwählen, sondern einen Tag für den Herrn, sagt Paulus, dass wir nicht irgendwelche Tage höher setzen als andere, aber einen Tag für den Herrn. Und das ist der Tag, an dem Gott uns dienen möchte, an dem Gott uns in besonderer Weise durch sein Wort nahe kommen möchte, zu uns reden möchte, uns verändern möchte. Damit die Menschen den Charakter Gottes durch uns erkennen. Ohne diese Schulung werden wir nicht erkennen, wo und wie wir in der oder an die Welt und an die Menschenfurcht gebunden sind. Menschenfurcht ist das größte Bollwerk gegen den Willen des allerhöchsten Gottes. Was denke ich, dass andere Menschen über mich denken könnten? Oder was möchte ich, dass andere Menschen über mich denken? Wie sollen sie mich sehen? Und das hindert absolut die Herzensbeziehung zu Gott. In der Welt aber lebt die geistliche Ungerechtigkeit. Und das ist der Unglaube, der nur auf des Menschen Werke und Wollen und Können schaut. Aber Ungerechtigkeit ist das Gegenteil von Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Von der Gerechtigkeit, von der die Bibel sagt, es sind die Kleider der Gerechtigkeit, die Hochzeitskleider, die Festtagskleider, die der Herr, nur der Herr für uns vorbereitet hat. Erinnern wir uns also an den Beginn unserer Predigt. Da hörten wir von einem Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Das hochzeitliche Gewand ist die Gerechtigkeit Gottes. Also unser Glaube, der mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung gekommen ist. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so hier auf Erden. Und damit kommen wir dann zu diesem zweiten Opfer eines geistlichen Priesters Gottes. Die Frucht unserer Lippen, die Gottes Namen und Willen allezeit bekennen, die Gottes Ordnungen bekennen, die die Wahrheit des Wortes Gottes bekennen. Unser Mund wird immer bekennen, was in unserem Herzen ist, selbst wenn wir Glauben heucheln. Irgendwann würden wir es hören, wovon unser Herz voll ist. Irgendwann kommt ein Punkt, wo wir selber erkennen können, wir sind nicht ganz rein. Wir haben nötig, wieder diese reine geistliche Milch, das Wort Gottes, zu uns zu nehmen. Nicht irgendeine Ersatznahrung von irgendwelchen nicht belegten Theologien, sondern das reine Wort Gottes. Und immer wieder müssen wir deshalb uns selber anhand des Wortes Gottes prüfen, wo wir stehen oder uns prüfen lassen von unseren Geschwistern und uns wieder zurechtbringen lassen. Denn das ist es ja, wozu die Gaben des Heiligen Geistes da sind, dass wir einander ermahnen, auferbauen und trösten durch verschiedene Geistesgaben, auch durch Worte der Prophetie, aber vor allen Dingen auch durch Liebe. Denn ohne dieses gegenseitig Ermahnen, Auferbauen und Trösten können wir nicht die Wohltaten Gottes weitergeben. Wohltaten Gottes, das ist eben Gott preisen für alles, auch für die schwierigen Situationen. Denn ihr wisst, die Menschen um uns her beobachten, wie wir mit Tragödien oder Schicksalsschlägen umgehen in unserem Leben. Und so schätzen sie Gott ein. So wie wir unseren Glauben leben in diesen Situationen, so schätzen sie dann Gott ein. Die Welt um uns her muss konfrontiert werden mit der Liebe Gottes und den Ordnungen Gottes. Darum ist es so wichtig, Gott durch unsere Taten zu ehren und Vorbild zu sein. Vorbild des Glaubens, Vorbild des Vertrauens zu Gott, auch wenn alles um uns herum diesem entgegensteht. Vorbild unserer Hoffnung. Das ist Gott ehren. Die Welt muss konfrontiert werden mit der Liebe Gottes und den Ordnungen Gottes. Gottes Liebe braucht unser Herz, unsere Hände, unsere Ohren, unsere Worte des Trostes und der Auferbauung. Im Moment stelle ich fest, sind auch Christen, viele Christen, sich selbst die Nächsten. Aber Christen sind als Nachfolger Jesu Christi zu Stolpersteinen herausgerufen. Nicht umsonst heißt es in unserem Predigtwort, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, nämlich Jesus, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses geworden. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht das Wort glauben. Die Menschen um uns her, die nicht zu Christus gehören, auch wenn sie getauft sind, sie brauchen das Wort Gottes, sie müssen es hören, sie müssen mit Gottes Wahrheit konfrontiert werden, damit sie wählen können, mit Jesus zu gehen oder gegen. Aber Gott möchte nicht, dass Christen auf das Hochzeitsfest Jesu kommen, die kein Hochzeitsgewand haben, die kein Kleid der Gerechtigkeit anhaben. Er möchte, Gott der Allmächtige, dass alle, die auf den Namen Jesus und auf seine Passion getauft sind, so fest im Glauben stehen, dass Gottes Gerechtigkeit sie neu kleidet, wunderschön und ohne Flecken und Runzeln. Und das genau ist ja das Ziel, das der Widersacher hat. Er will uns beflecken und er will, dass wir darüber so zweifelnd werden und so hoffnungslos, dass wir Runzeln bekommen, aus tiefster Seele heraus. Depressionen verursachen Runzeln, Sorgen verursachen Runzeln und alles das, ja, ist mangelndes Vertrauen in die Allmacht Gottes und das will der Widersacher. Doch noch ist es Zeit, dass wir unseren Hunger stillen an der lauteren Milch, dem reinen Wort Gottes. Noch ist Zeit, dass wir Hunger nach mehr von Gott bekommen. Und genau dieser Hunger ist ein Zeichen für Wiedergeborensein. Ich bin noch am Forschen, aber ich habe den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, wiedergeboren sein und die Gaben des Heiligen Geistes haben. Ich bin gespannt, wie Gott mich da weiterführt. Je intensiver wir uns aus dem Wort Gottes nähren, umso fester wird die Nahrung, die wir daraus erhalten. Sie wird uns mehr und mehr stärken, kräftigen und tief gründen, sodass wir hineinwachsen können in den Ruhm, also in die Achtung und das Wohlgefallen, das wir bei Gott haben sollten als königliche Priester in Christus Jesus. Amen. Und der Friede, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.